Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich.
Fachlich und dennoch unterhaltsam. Motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen. Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber. Moin und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Familienaktivierung. Diese Folge ist die Fortsetzung des Austausches mit Jenny, die im vierten Semester Soziale Arbeit in Bremerhaven studiert. Es geht hier weiter mit Überlegungen von Jenny, die ihr im bisherigen Studienverlauf in Bezug auf die Ausformung einer professionellen sozialarbeiterischen Identität begegnet sind. Ihre Fragen richteten sich an FAM bzw. das aktivierende Arbeiten, einer sozialarbeiterischen Ausrichtung, die im Studium bis dato nicht vorgekommen ist. Ein Vortrag an der Hochschule zu diesem Thema im Rahmen der Veranstaltungsreihe Systemische Beratung war entsprechend ihr erstmaliger Bezug. Es mag durchaus sein, dass einige Thesen, die wir in diesem Austausch miteinander bewegt haben, unter Umständen kontrovers wirken. Wenn dem so ist, dann ist es so gewollt. Also, habt viel Vergnügen!
Würdest du sagen, FAM sollte Pflichtteil eines Studiums sein?
Ja, auf jeden Fall.
Sozialen Arbeit? Aber dann würde das ja auch vielleicht den Status wegnehmen von diesen 16 Tagen Fortbildung.
Ja, aber das kann man doch in einem Semester machen.
Ja, aber dann wäre es halt nicht mehr abseits, sondern wäre Teil von etwas. Und man würde aus dem Studium rauskommen mit eben diesen...
Haben wir Hochschulen schon angeboten, die haben es alle nicht genommen.
Warum würdest du sagen, haben die es nicht genommen?
Das weiß ich nicht.
Schade. Vielleicht ist es so umfangreich zeitlich. Weil wir haben ja schon
eine Transaktionsanalyse. Ja, aber das macht ihr. Ne? Und es gibt ja auch andere, was an Hochschulen angeboten wird. Ich weiß es nicht. Wir haben an der Fachhochschule auch Praxistage mitbestückt. Da haben wir auch Vorträge gehalten und Flyer verteilt und so ganze Krams. Und wir haben Hochschulen auch angeboten, also nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch pädagogische Hochschulen. Wir können alles anbieten. Also wir können Praktikas anbieten, wir können Forschung anbieten, wir können allen möglichen Krams machen. Und die sind nicht darauf aufgesprungen. Ich würde das deswegen sinnvoll finden als Studiengang, weil das, was ich vorhin sagte, so ganz viele Basics einfach umfasst. Ich muss hinterher nicht FAM arbeiten, aber ich kann vielleicht einen Konflikt mal lösen. Ne? Oder ich
aber würdest du sagen, man findet diese Basics nicht bereits schon wieder? Das ist ja die Kernfrage.
Aber dann würde ich dich jetzt mal fragen, was weißt du über Konfliktmanagement? Viertes Semester.
Was weiß ich über Konfliktmanagement? Kannst du das konkretisieren?
Ja, es gibt ja zum Beispiel Modelle von Glasl oder sonst irgendwie was. Eskalationsmodell von 9 Stufen. Was weißt du über Kommunikationsmodelle?
Das 4-Ogon-Modell. Also es gibt ja bestimmte... Ich will das nicht absprechen, sagen... Es muss ja was in sich geschlossen sein, dass man es auch als eigene Einheit anbietet.
Wir haben ja ein Ausbildungskurriculum, was bestimmte Bereiche einfach updatet. Ne? Also beispielsweise im ersten Modul, die ersten 4 Tage, geht es um Einschätzung von familiären Lebenswelten. Und dann haben wir dieses Instrumentarium, was wir dafür nutzen, Genogramm, Soziogramm, Case Management, Netzwerkkarte, Plan des sozialen Hilfesystems, was auch immer. So, das kann ich alles abbilden. Dann habe ich eine Einschätzung zur familiären Lebenswelt. Das gleiche kann ich machen über Kommunikation. Ich kann die Kommunikationstypen nehmen, ich kann das Kommunikationsmodell von Virginia Satir nehmen, ich kann Idiolektik nehmen, also praktisch Arbeit mit Schlüsselwörtern. Ich kann das ganz, ganz breit steuern und habe dann ein Modul nur über Kommunikation. Ich hätte ein Teil, was wir ja immer machen, Krisenintervention. Ja, wie funktioniert eine Krisenintervention? Was muss ich da denn an Wissen haben? Das ist einmal die Fragestellung. Auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch mal eine Krisenkarte Worte machen, dann kriege ich diese ganzen Unterpunkte. Das kann ich machen mit Ermutigung, das kann ich machen mit rational-emotivem Training. Wie geht denn das mit Veränderung von Glaubenssätzen? Also ich könnte dir irgendwie zwei Semester davon machen.
Also das Repertoire scheint ja da zu sein.
Ja, absolut. Und das würde ich mir wünschen, das passiert nicht. Und im Elementarbereich findet das überhaupt gar nicht statt, wo du denkst, oh meine Güte, auch diese ganze Bindungsgestaltungsgeschichte. Was könnte man da mit Aktivierung auch auf den Weg bringen, Leute?
Mit Bindung?
Ja, Bindungsgestaltung ist ja ganz häufig auch Thema. Ist im Moment auch ganz en vogue.
Also zum Beispiel die Bindungstheorie ist auch nicht Teil des Studiums. Sollte trotzdem sein. Also es gibt Sachen, die könnte man dazu also hinzufügen. Ja. Die Frage ist nur, warum fehlen die?
Ja, aber du bist ja jetzt dann aufgefordert, hier mal nachzujustieren und zu sagen, oder zu bohren und zu sagen, ha, da habe ich einen, der macht das auch ganz spannend und der kriegt das auch voneinander. Wir haben in der Schule, Grundschule, einen Tag auch aktivierendes Arbeiten, Erziehungspartnerschaft. Die waren hinterher alle vollkommen geflasht und sagen, wieso haben wir das nicht in unserem Grundstudium gehabt?
Ich glaube aber auch, die Lehrer sind auch in so einem Zwiespalt, weil die müssen ja zum einen Inhalte unterrichten und haben zudem die Anforderung, pädagogisch effektiv zu sein. Aber das ist ja eigentlich eine ganz andere Sparte, da brauchst du ja eigentlich weitere Fachkräfte oder zumindest eine Sozialbegleitung im Unterricht, wie auch immer.
Nee, warum?
Wie, warum?
Warum brauchen wir eine Sozialbegleitung im Unterricht? Achtung, jetzt ganz großes Klischee.
Es kommt auf die Schule aber auch an. Kommt immer auf die Art von Klasse auch an. Also es gibt Klassen, die brauchen eine Sozialbegleitung, weil du einfach 6, 7 Kinder hast, die mit dem Unterricht gar nicht mitkommen. Da kann eine Fachkraft, als Lehrfachkraft, da gar nicht hinterherkommen.
Würde ich nicht so akzeptieren wollen. Diese ganze Babyboomer-Generation waren ja damals ganz viele Kinder. Und ich bin in die Grundschule gegangen mit einer Lehrerin mit 42 Kindern. Eine Lehrerin, die hat eine ganze Woche unterrichtet. Von Montags bis Sonnabends hatten wir, glaube ich, sogar auch noch Unterricht. Und das, was die ausgezeichnet hat, war immer, die war orientierungsgebend. Und das fehlt den Lehrkräften. Ja, diese Orientierung zu geben. Und egal, wie der Leistungsstand ist, nicht auf den Leistungsstand nur zu gucken, sondern Orientierung zu geben.
Meinst du mit Orientierung geben?
Also ich gebe die Rahmung vor. Ich sage, hier ist eine Grenze, da ist eine Grenze, dazwischen können wir uns bewegen. Und nicht, ich gucke nach dem Leistungsstand oder was du da für eine Nase hast oder wie auch immer, sondern mir sind diese Komponenten wichtig, dass ich euch führe. Frag mal einen Lehrer, ob der das hinkriegt oder eine Lehrerin, ein Kind im angemessenen Ton zu sagen, so, ich möchte nicht, dass du hier Kaugummi kaust.
Ich glaube, das größte Problem ist aber, dass in Schulen die Lehrer unterschiedliche Grenzen haben. Die Schüler sind verwirrt. Wenn du in eine Schule kommst und die Lehrer haben keinen gemeinsamen Konsens darüber, ob jetzt Kaugummi gekaut werden darf oder nicht und sich das dann noch über andere Sachen streckt, ist egal, ob ein Lehrer Orientierung gibt, dann hast du viele...
Aber wer wäre denn dazu aufgefordert, in diesem größeren Rahmen die Orientierung zu geben?
Ich würde aber auch sagen, selbst wenn die Lehrer eigentlich in der Lage wären, diese Grenzen zu schaffen, oftmals hat man ja es auch damit zu tun, dass es zu Hause niemand interessiert, wie es dem Kind geht. Und dann ist das Kind vielleicht von zu Hause aus verwirrt, weil keiner Anforderungen an ihn stellt. Und auf einmal ist es im Schulsystem und die Lehrer sagen so, mach das und das und das. Wo setzt man da überhaupt an?
Wir kommen hier ein bisschen weg vom Thema. Aber gut, der andere Teil ist, was ist denn so der Lerneffekt, oder das, was vermittelt wird an Werten, wenn ich, und das hatten wir sogar in einer Förderschule, wo dann bei 8 Kindern irgendwie 3 des Schulbegleiter noch dann mit in der Klasse sitzen. Hm. In einer Förderschule, wo ausgebildete Förderpädagogen 8 Kinder nicht rahmen können und den geben, und sondern da sitzen noch 3 Erwachsene. Was ist denn das Lernfeld für das Kind? Ich kriege das nicht alleine hin. Neben mir muss immer einer sitzen. Das meine ich mit, deswegen ist das, bin ich da so ein bisschen skeptisch mit anderen Menschen, die da noch in der Schule sind. Jetzt auch nochmal in dieser Schule, wo wir diese Fortbildung gemacht haben. Die waren alle total geflasht. So, waren richtig gut. Und dann waren wir schon in der Verabschiedung und sagt die eine Lehrerin, oh, meine Güte, Scheiße, morgen früh, na, da habe ich ja 1. Stunde Sportvertretung. Und ich dachte, was ist das denn? Da bist du jetzt einen Abend vorher schon am Klagen, dass du nächsten Tag Sport hast bis Grundschule.
Kinder, die Bewegungsdrang haben, die das total klasse finden, wenn sie sich austoben können, und die treffen auf eine Person, die darüber schon gestresst ist. Mhm. Was will ich denen denn vermitteln?
Ja.
Wo will ich denn den Spaß vermitteln? Und wir empfangen, wir vermitteln Spaß. Anstrengung, aber das muss auch mit einem Gewinn verbunden sein. Das sind harte Themen, das sind heftige Themen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das geht nicht, wenn ich immer nur auf das gucke, was nicht funktioniert. Und das heißt aber nicht mit rosa-roter Brille durch die Landschaft zu marschieren. Ne? Sondern immer wachsam zu sein und auch zu fordern.
Wir hatten auch mal mit unserer Lehrenden in der Transaktionsanalyse darüber gesprochen, weil die Transaktionsanalyse ist ja auch keine Therapie, eine Beratungsart. Ja. Und den wesentlichen Unterschied, den wir herausgearbeitet war, dass eben ein Therapeut im Kind-Ich arbeitet. Also du reist in die Vergangenheit und verstehst oder möchtest verstehen, was da passiert ist. Und in der Beratung geht es ja vielmehr um das Hier und Jetzt. Also klar musst du die Vergangenheit verstehen, aber es geht nicht darum, mir zu sagen, wir reisen jetzt in ein traumatisches Erlebnis und wir geben uns da 30 Minuten lang drum herum. Mhm. Den Schutzraum kann man ja auch eigentlich gar nicht bieten, besonders als Sozialarbeiterin, die dann irgendwie für 2 Stunden bei der Familie ist und mit allen gemeinsam arbeitet. Aber dass es im Wesentlichen um das Hier und Jetzt geht. Also was können wir jetzt ändern? Welche Ressourcen möchten wir aktivieren?
Genau, das ist ein stetiger Entwicklungsprozess, selber auch in FAM, auch in den Themenstellungen. Dann musst du Möglichkeiten finden, wie kann ich dieses Thema bearbeiten. Was hast du eine Idee, wie wir das hinkriegen?
Ich denke mal Beziehungsarbeit.
Ja, auch und Transparenz. Hm. Wir sind ganz transparent mit dem, was wir tun und sagen, und fordern auch auf, letztlich das zu überprüfen. Weil wir haben, also manchmal haben ja Menschen Fantasien. Und transparent heißt, wenn ich eine Idee habe, wenn mir was im Kopf wird, dann kriegt ihr das auch zu hören. Oder ganz simpel, der Abschlussbericht, der wird mit euch besprochen, bevor der Anzug angeht. Und wenn ihr Anmerkungen habt, dann findet...
Davon hat ein Kollege gesprochen, das ist so spannend, weil dann hat er gesagt, ich habe ihn auch tatsächlich gefragt, wie sieht das denn sowas aus, Bericht gemeinsam schreiben. Und er meinte tatsächlich, er bietet das den Familien an und man kann sich auch mal zusammensetzen und dann gucken, wie wir das am besten formulieren. Und dass er dann aber auch da transparent sagt, meine Einschätzung sieht dann auch vielleicht anders aus als deine, aber es ist einfach nur meine Einschätzung.
Und die steht nebeneinander, aber ich habe eine fachliche Einschätzung.
Ja.
Ich habe auch durchaus Familienteile des Berichts selber schreiben lassen.
Ja, wow.
Ja, ist auch deren Leben.
Wie gehen die Familien damit um, dass du denen so zuvorkommend bist?
Die sind das ganz häufig nicht gewohnt. Das ist neu für die, das ist eine neue Erfahrung. Also wir kriegen viele positive Rückmeldungen. Manchmal ist es natürlich auch heftig, wenn man denen sagen muss, reicht nicht. So, und das ist auch nicht so einfach, auch als Fachkraft, das erstmal, wenn man das erstmal vor der Situation steht, zu sagen, hier, mein Bericht steht, aber das Kind hat bei euch keinen guten Platz. Das passiert schon so.
Und es ist ja auch das Gegenteil von Autorität. Was sie sich vielleicht erwarten würden, ist ja komplett das Gegenteil.
Ja. Und ich kann ja jetzt mal einen raushauen. Und da habe ich, als ich anfing, mit einer Mutter gearbeitet in so einem FAM-ähnlichen Konzept, aber stationär. Und das war damals so, wo wir praktisch uns tagtäglich mit dem Jugendamt ausgetauscht haben, ob wir das beenden, ob wir nicht beenden. Mal wollte die Familie, mal wollte ich, mal wollte das Jugendamt das beenden. Wir haben das zusammen hingekriegt. Und danach war nur noch praktisch als nachfolgende Hilfe eine Kontrolle über das Jugendamt angezeigt. Und diese Frau hat dann nach 15 Jahren, kriegt einen Anruf vom Jugendamt, ich sollte doch unbedingt mal herkommen, da wäre jemand, die wollte nur mit mir sprechen. Und dann war das mit der Tochter, die ich dann praktisch als 2-Jährige begleitet hatte, die war 14 Jahre oder sowas, dann ohne Hilfe ausgekommen. Und jetzt hatte sie aber Schwierigkeiten mit ihrer pubertierenden Tochter und wollte dann jetzt, dass ich nochmal auflaufe. Also so lange hat das vorgehalten.
Wow.
Aber geht noch weiter. Und deren Tochter, die hat ja ein anderes Kind. Und das betreuen wir jetzt in der Kleinkindgruppe. Und die Oma, also die, ne, die hat gesagt, alle Menschen sollten FAM machen. Das ist doch klasse, ne? Also da kriegt man doch Gänsehaut, wenn man sowas hört und denkt, ja.
Eine Bestätigung vor allem, eine Erinnerung, die 12 Jahre anhält, ja. Das einfach so toll war.
Weil das erfolgreich war. Das passiert nicht mit allen. Wir haben ja mit Jugendhilfe alles, sag ich mal, zu tun, die in zweite, dritte Generation war. Ja, und die erkennen Sozialarbeit auf 5 Kilometer Entfernung. Ne? Die wissen schon so. Mit denen kann man aber auch sagen, weißt du, wie gesagt, wir sitzen. Okay, ihr kennt Jugendhilfe, ich kenne Familien, wir können den kurzen Weg nehmen. Also wir brauchen jetzt hier nicht rumtüdeln und so tun, als wenn das alles schön ist, kommen wir doch gleich zum Punkt. Die verstehen das dann.
Ja, ich würde es auch sagen zum Thema Transparenz und auch zum Thema Haltung. Dieses, ich stelle mich über dich, weil ich mehr weiß, wie deine Realität auszusehen hat, ist, glaube ich, das größte Problem und auch, warum auch einfach so viel Angst herrscht vor der Sozialarbeit. Weil die Sozialarbeit muss ja nicht immer sein, Kindeswohlgefährdung. Die kann ja auch vorher schon ansetzen und das sollte sie ja auch grundsätzlich, nämlich präventiv sein. Aber das, was du gerade sagst, ich arbeite mit einem Jugendlichen, der die soziale Arbeit schon kennt, auf Augenhöhe und ich gestehe ihm seine Würde zu, dass er sich dessen bewusst ist. Ja. Da muss ich nicht Spiele spielen.
Nee, aber ich habe eine klare Haltung darüber und auch ein Wissen, was gute oder angemessene Entwicklungsbedingungen sind, damit Kinder ihren Entwicklungsaufgaben auch nachkommen können. Und das erwarte ich von Eltern, dass sie das leisten oder leisten wollen. Wenn sie es noch nicht können, können wir sie gemeinsam auf den Weg bringen. Aber was ich vorhin sagte, da aus dem Fenster gucken, und für alle auf den Finger zeigen und sagen, die haben Schuld. Dann werde ich knatzig, weil Kinder haben keine Chance. Andersweise, die brauchen eine Rahmung, die brauchen Menschen, die fürsorglich mit ihnen umgehen. Und da aber auch eine Klarheit zu haben. Und diese Fachlichkeit darzustellen und zu sagen, ich kenne mich gut aus mit Entwicklungsbedingungen. In eurer Familie kenne ich mich überhaupt nicht aus. Da seid ihr die Chefs, die Experten.
Genau. Ne?
Ja, aber ich will das wissen, wie das bei euch funktioniert. Damit ich sozusagen mein eigenes Repertoire ergänzen kann. Wenn ich mit Familien zu tun habe, erzähle ich denen ganz viel darüber, was ich in anderen Familien erlebt habe. Und die, dann sage ich immer so Geschichten aus der Stummfilmzeit, Achtung. Und die Familien, die lesen mir manchmal von den Lippen, weil die mitkriegen, der hat auch von anderen Familien was aufgenommen. Ja, und nicht nur ein schlaues Buch gelesen. Da finden sie sich manchmal drinne wieder. Nicht alle, so, aber das ist schon so auch ein gutes Instrument. Transparenz heißt zum Beispiel auch, wenn wir häufig damit zu tun haben, dass Kindergärten oder Schulen sich ans Jugendamt wandeln, zu sagen, ich gehe nicht zur Schule, sie kommen mit zu den Eltern. Ich gehe nicht spreche mit der Kindergärtnerin, sondern da machen wir gemeinsam.
Ja.
So ganz simple Sachen. Oh ja, die Fachkräfte unterhalten sich da.
Das hört sich gerade so ein bisschen an, oder es kommt mir so vor, wenn man in einer Beziehung mit jemandem ist und man ganz transparent darüber ist, dass man nichts tut, was die Beziehung gefährdet. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, der Familie zu spiegeln. Ich bin nicht da, um dich fertig zu machen oder jetzt beim Jugendamt zu sagen, die sind ja ganz schlimm, sondern jetzt Liebe ist jetzt ein bisschen übergriffig.
Ich vertraue euch. Ich traue euch das zu, dass ihr es hinkriegt. Aber wenn ihr nicht aus dem Quark kommt.
Dann gibt es Konsequenzen.
Dann gibt es eine Folge. Und eine Folge ist nicht, dass ich das entscheide. Eine Folge ist, dass ich das dem Jugendamt als in unserer Gesellschaft dafür legitimierte Institution das zurückmelde. Ja, und Jugendamt muss dann entscheiden, wie geht es mit der Familie weiter? Holen wir die dritte Instanz als Familiengericht damit zu oder wie auch immer. Das ist immer die Frage der Verantwortung. Ich gebe der Familie die Verantwortung darüber, wie es weitergeht. Ich habe die Verantwortung dafür, dass ich sauber und umfänglich gearbeitet habe und zu einem guten Ergebnis komme. Ja. Aber ich habe nicht die Verantwortung, dass das letztlich von allen umgesetzt wird.
Mir kommt gerade das Wort Mediation in den Sinn. Weil ich das Gefühl habe, es gibt eben diese zwei Parteien, das Jugendamt und die Familie. Und ihr seid dazwischen, um ja eben Mediation zu betreiben. Aber es ist nicht eure Aufgabe, sich einer Partei zuzuweisen oder eine abzulehnen.
Nee, wir sorgen dafür, dass der Kinderschutz gewährleistet ist. Und das nützt nichts, 8a-Meldungen zu schreiben. Sondern Familien müssen angeleitet werden, wie sie ihre Kinder schützen können. Und das kann ich bewerten. Und das muss ich auch bewerten und das muss ich aber auch fachlich herleiten. und nicht, habe ich mal schön im Kaffeesatz gelesen. So geht das also. Nee. Ne, sondern, ja, da gibt es Kriterien für und da gibt es ein Risikoprofil, da gibt es ein Ressourcenprofil. Das ist, was ist wissenschaftlich sagen dargeboten, wie kann man Entwicklungsschädigungen erkennen, woran kann man die festmachen. Da müssen wir auch ein Wissen drüber haben. Also das ist schon ja, umfänglich, was man da drauf haben muss.
Was hältst du von der Formulierung utopische soziale Arbeit?
Was ist damit gemeint?
Naja, dass die soziale Arbeit irgendwann an den Punkt gelangt ist, wo sie alles ausgebadet hat, was in der Gesellschaft falsch läuft.
Das wird es nicht geben.
Wie gehst du damit um, dass man da gar nicht an diesen Punkt ankommen kann?
Ich glaube, das betrifft ja auch das, was wir in der letzten Podcast-Folge so hatten. Wie bewahre ich mir meine Haltung? Also ich begreife mich als Lernender und nehme das auch als Geschenk. Also ich kann von jeder Familie was lernen, ich kann von jeder gesellschaftlichen Veränderung was lernen. Ich darf nur nicht immer darauf absinken zu sagen, früher war alles besser. Ja, das war anders. Sondern, nee, ich will das begreifen. Ich will jede Familie begreifen. Wie funktioniert das denn so? Und ach, das kenne ich ja noch gar nicht. Wenn ich früher so in der Einrichtung zu Erstgesprächen gefahren bin, und wir haben auch so ein anderes Modell gehabt, wo wir Familien stationär aufgenommen haben, dann haben die Kolleginnen immer schon gehofft, dass ich nicht nach dem Erstgespräch wiederkomme und denen gesagt habe, oh, ein interessanter Fall. Interessanter Fall war für die immer auch scheiße, das sieht nach Arbeit aus. aber sich das so zu bewahren und zu sagen, dann gibt es keine Utopien, sondern es gibt immer das, was ich jetzt im Moment betrachte und das muss ich einsortieren. Passt das in mein Repertoire oder muss ich nachbessern? Ja, und wenn man sich die Geschichte von FAM auch nochmal so anguckt, habe ich ja gesagt, so Mitte der 80er fing das an. Da gab es solche Begriffe, die jetzt vollkommen en vogue sind, Ressourcenorientierung, Wertschätzung, die gab es noch gar nicht in der sozialen Arbeit. Das fängt dann immer nach und jetzt ist es Allgemeingut. Jeder redet von Ressourcen. Und das Interessante ist, dass Familien das auch schon immer sagen, die wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Aber die haben sich dem sozialarbeiterischen Duktus schon angepasst. Wir müssen daran noch ein bisschen an uns arbeiten. Ist das eher bescheuert? Wir müssen nicht arbeiten. Das ist dann auch schon so eine Bedienergeschichte, ne, vor die sich uns anpassen. Und dann kommen wir ganz schnell auf die Ebene, was du vorhin gesagt hast, der Macht. Dann bin ich der Mächtige der Bedeutungsgebung. Und das da schon zu unterbrechen, so eine Ressourcen. Erklär mir das mal. Genau, ja. Ne? Aber das kann ich ersetzen durch Fähigkeiten, Fertigkeiten, das, was könnt ihr? Was habt ihr in eurem Rucksack? Zeigt mir das mal.
Worauf könnt ihr
zurückkommen? Ja, genau. Ne? Also da einfach nur so auch sprachlich sich anzupassen und da sorgsam zu sein. So, Moment, jetzt werde ich hier gerade bedient. Und Menschen, die im Familienhilfesystem sich auskennen, die wissen, wie sie sich da Lösungen erschleichen können. Ja. Kann ja so sein. Ja, soweit?
Ja.
Ja, das war, vielen Dank. Das war ja ein ganz interessantes und lebhaftes Gespräch. Konntest du was mit anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber für mich war, glaube ich, die letzte Frage am wichtigsten, nämlich utopische soziale Arbeit, weil das ja auch so eins der Kerngedanken ist, wenn man anfängt zu studieren. Ja. Man hat ein Ziel, man kommt aber an das Ziel gar nicht, oder was heißt, man hat ein Ziel, aber das wäre so der Wunsch, so niemand muss mehr leiden.
Ja.
Da kommt man ja gar nicht an. Und einfach nochmal ein anderes Konzept kennengelernt zu haben, nämlich FAM und wie das funktioniert. Und auch nochmal die Geschichte mit der Mutter, die sich noch an dich erinnert hat. Das finde ich zum Beispiel toll. Also ich finde solche Erfolgsgeschichten, da hat man halt wirklich das Gefühl, man bewirkt was, auch wenn es nur Schnacken ist.
Yeah. Soziale Arbeit ist nicht nur Schnacken und Kaffee trinken. Ein Anliegen unseres Podcastes ist es, die Ideen und den Alltag familienaktivierenden Arbeitens weiterzutragen. Gleichzeitig ist es auch als Anregung für Fachkräfte gedacht, gewisse Themen zu hinterfragen oder sich selbst und den Alltag zu reflektieren. Wenn Außenstehende unsere Profession und unser Tun besser verstehen, können sie womöglich unsere Arbeit anders anerkennen und würdigen. Und am allerbesten wäre es dann, wenn Sie dies in Ihr eigenes professionelles Handeln integrieren.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.